Wer eine Bibel hat, der kann sie aufschlagen im Neuen Testament, im Epheserbrief Kapitel 5. Und da geht es eigentlich nur um einen Vers und den möchte ich heute mit Gottes Gnade auslegen. Da steht, denn alles, was offenbar ist, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Und es geht eigentlich so hauptsächlich darum, um dieses Wache auf, der du schläfst. Geschwister, ich weiß nicht, ob wir nicht alle schon mal müde geworden sind. Ich denke schon. Ich glaube, dass es uns manchmal so geht wie auf diesem Bild. Man kriecht durchs Leben und der Akku ist am Ende. Der Akku zeigt an, bitte aufladen. Und ich glaube, keiner von uns kann sich davon freisprechen, dass es nicht auch mal solche Zeiten in unserem Leben gibt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, worin werden eigentlich Gottes Kinder müde? Oh, da gibt es viele Dinge. Worin kann man müde werden? Ich lese uns mal etwas vor in Hebräer 5, Vers 11 und 12. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Gott macht müde Christen munter. Das ist das Thema. Und worin können wir ganz schnell müde werden? Im Lesen und im Hören auf Gottes Wort. Und ich glaube, keiner von uns hat es nicht schon mal erlebt, dass man sich vorgenommen hat, jetzt lese ich die Bibel und dann haben wir sie nicht gelesen. Oder wir haben uns vorgenommen, jetzt bete ich und wir haben nicht gebetet. Und wir müssen uns einfach immer wieder klar machen, dass das eine ganz große Herausforderung ist für uns als Christen. Kein Gebiet in unserem Leben wird mehr angefochten, als wenn du betest und die Bibel liest. Das ist interessant, du kannst eine Zeitung lesen, du kannst Fernsehen gucken, stundenlang. Und passiert nichts. Aber fang an und schlag deine Bibel auf. Dann klingelt es, dann keine Ahnung, was alles passiert. Oder du möchtest dann intensiv beten. Plötzlich kommt eine Erschöpfung auf dich. Und wisst ihr, ich ertappe mich ja auch manchmal dabei, dann ist man so müde und mir ging es in den letzten Tagen auch nicht so gut. Und dann legt man sich so hin, aber was macht man dann? Anstatt Gottes Wort zu hören, schaut man vielleicht Fernsehen. Und man glaubt, dass das Fernsehen einen beruhigt. Wissenschaftler haben herausgefunden, Gehirnforscher, dass Fernsehen total anstrengend ist. Es ist viel entspannter, in so einer Phase Gottes Wort zu hören. Und weißt du, wenn du es nicht lesen kannst, dann gibt es mittlerweile genügend Apps, da kannst du Gottes Wort runterladen und dann redet irgendeiner Gottes Wort. Oder Predigten und was es alles gibt. Aber hierin können wir alle ganz schnell müde werden. Lieber Bruder, liebe Schwester, bist du müde geworden im Lesen und im Hören auf Gottes Wort? Das Zweite. In Lukas Kapitel 22, Vers 46, da steht, und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus ist in Gethsemane, kurz vom Kreuz. Was passiert? Er sagt zu den drei Leuten, so betet mal mit mir. Und die schnarchen wie die Weltmeister. Kommt er zurück, nochmal, betet mit mir. Und sie schnarchen wie die Weltmeister. Wisst ihr, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das mitnehmen für uns. Die Jünger wurden dort auch massiv angegriffen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ging dort um alles. Jesus war kurz auf dem Weg, ans Kreuz zu gehen. Und der Feind Gottes wollte das verhindern. Und wisst ihr, der Teufel ist nicht dumm. Der weiß genau, wenn wir ehrlich beten, dann passiert etwas. Und deswegen möchte er, dass wir einschlafen, so wie die Jünger. Und ich möchte dir heute Abend die Frage stellen oder heute Nachmittag: Bist du eingeschlafen in deinem Gebetsleben? Bist du müde geworden? Hast du dir vielleicht vorgenommen, oh, ich werde jetzt regelmäßig beten, hast vielleicht sogar einen Notizblock dir geholt, hast dir Gebetsanliegen aufgeschrieben und das Einzige, was auf dieser Gebetsliste ist, ist Staub. Ich weiß, von was ich spreche. Auch ich habe mir so manches Mal vorgenommen, treuer und intensiver zu beten und habe versagt. Worin werden Kinder Gottes noch müde? Hebräer Kapitel 10, Vers 25. Indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Worin kann man müde werden? Unter Gottes Wort zu kommen. Ja, am Donnerstag ist die Erbauungsstunde, aber ich bin so platt. Kennt ihr das? Mittwoch ist keine Stunde, topfit. Freitag ist keine Stunde, topfit. Samstag ist keine Stunde, topfit. Donnerstag ist Erbauungsstunde, todmüde. Was meint ihr, wer dahinter steckt? Ich glaube, der Feind. Und wisst ihr, Geschwister, wir brauchen die Gemeinschaft untereinander. Mir ging es heute Morgen auch nicht gut und ich habe auch jetzt noch zu kämpfen, so mit manchen Problemen, die ich habe. Übelkeit, Schwindel. Aber ich habe mir gesagt, Herr, du bist da. Und wisst ihr, was ich immer wieder feststelle, egal wie schwach man ist, wenn du dich aufmachst, dann wirst du erfahren, in den Schwachen bin ich mächtig. Ich bin oft so schwach, aber stark in Jesus. Wisst ihr, diese Batterie, die dort leer ist, die wird, wenn sie alleine bleibt, noch leerer werden. Aber es gibt Akku. Es gibt Akkus für Batterien. Die sind an Strom angeschlossen. Und wenn dann wieder Strom fließt, dann ist Leben da und Kraft. Und in dem Moment, wo wir zu zweit, zu dritt sind, hat Jesus gesagt, bin ich mitunter. Und wir sind viel mehr. Wir müssen daran glauben, dass er da ist. Und in ein Bild gesprochen ist die Gemeinschaft mit Jesus wie den Akku aufladen. Und ich glaube, ich habe es in meinem Leben so erfahren, ich bin oft müde geworden, weil ich nicht am Akku angeschlossen war. Ich habe mein Ding gemacht. Wisst ihr, wir können ja ganz viele fromme Dinge auch tun und die machen wir aus uns heraus. Wir werden auch müde. Wir müssen immer wieder in dieser Abhängigkeit von Christus bleiben. Ich möchte uns zu diesem Punkt ein Beispiel geben. Es war damals mal eine Bahn, eine ältere Bahn und Leute wollten mit dieser Bahn fahren und haben gesagt, wir setzen uns jetzt alle rein und dann geht das Ding los. Und dann setzen sie sich da alle rein und warten und die Bahn fährt nicht. Dann sagen sie, okay, die Bahn ist doch ziemlich alt, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Anmal und so. Und dann haben sie das alles wunderbar schön angestrichen und haben sich wieder reingesetzt, jetzt fährt die Bahn und die Bahn ist nicht gefahren. Ich meine, der eine, es war kein Wunder, die Sitze sind viel zu alt und zu unbequem. Okay, Sitze raus, neue Sitze rein, jetzt geht die Post ab. Und die Bahn ist nicht gefahren. Bis irgendeiner mal sagte, du, die Verbindung fehlt. Wir sind nicht am Strom angeschlossen. Wisst ihr, unser Leben ist oft so wie diese Leute. Wir machen äußerlich Dinge schön, aber unsere Verbindung zu Christus ist nicht da. Das Allerwichtigste ist nicht eine schöne Anstrich fromm, sondern du musst angeschlossen sein an der Quelle, an Christus. Versäumt nicht die Versammlung, sagt die Bibel. Nimmt es wieder in Anspruch. Und worin kann man noch müde werden? Im Glauben, in der Liebe, im Ausharren auf Gottes Verheißung. Hebräer 6, Vers 11 und 12. Und da steht: Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der weist um etwas, dass man müde wird, Gottes Verheißung festzuhalten. Wir beten um etwas, wir glauben an etwas. Wir beten vielleicht in unserer Familie, dass Menschen sich bekehren und wir beten und beten und scheinbar passiert nichts. Und dann passiert es leicht, dass wir den Glauben aufgeben, dass wir sagen, ach, der wird nie was. Oder in deinem eigenen Leben. Gott hat dir etwas zugesagt. Ich bin bei dir, ich werde dich durchbringen. Und manchmal ist man so in Nöten bombardiert, dass man das Gefühl hat, ich komme hier nicht raus. Und was macht man? Anstatt man das Vertrauen und die Verheißung festhält, schmeißen wir das Vertrauen weg. Das passiert ganz leicht. Und wisst ihr, darin können wir müde werden. Gott hat uns etwas verheißen und wir warten und warten. Und wir sind ja alles sehr ungeduldige Menschen. Wir leben ja sowieso in einem Alter, wo alles schnell geht. Man möchte eine Suppe, 5-Minuten-Terrine, Suppe raus, zapp, Heißwasser und rüber und fertig. Alles geht schnell, alles wird immer schneller. Und das Verrückte ist, wir gewinnen unglaublich an Zeit und haben immer weniger Zeit. Das ist ja schizophren, das ist ja irgendwie verrückt, oder? Wir haben immer mehr Möglichkeiten der Kommunikation. Alles kann man schneller machen. Und der Mensch hat immer weniger Zeit. Und da müssen wir aufpassen. Und hier ist es etwas Wichtiges, dass wir uns die Verheißung nicht wegrauben lassen. Was hat Jesus dir zugesagt, als du dich bekehrtest? Ich komme mit dir ans Ziel. Und das darfst du dir nicht rauben lassen. Nur weil es vielleicht momentan dunkel ist in deinem Leben. Jesus hat versprochen, ich bin bei dir alle Tage deines Lebens bis an der Weltende. Und vielleicht nur, weil es dir momentan nicht gut geht und du das Gefühl hast, er ist ja nicht da. Du, das mag sein, aber deine Gefühle, die können dich täuschen. Deine Gefühle, die können jetzt wunderbar sein und gehst raus, sind sie wieder anders. Wenn du auf deine Gefühle dein Glaubensleben baust, dann gute Nacht. Du musst auf die Verheißungen Gottes bauen. Du musst sagen, Herr, ich spüre nichts von dir, ich sehe dich nicht, ich habe das Gefühl, dass du mich verlassen hast, aber du hast gesagt, ich bin bei dir. Punkt. Und das steht. Und du hast recht und nicht ich. Meine Gefühle, die kannst du in die Tonne treten. Die sind heute so und übermorgen wieder anders. Worin können Gottes Kinder noch müde werden? Im Lastentragen. Offenbarung 2, Vers 3. Und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Sieh mal, man kann doch echt müde werden manchmal, wenn man immer wieder so Lasten tragen muss. Manchmal ist es so in der Familie, da hat man das Gefühl, dass man die Krankheit gepachtet hat. Man kommt einfach nicht raus. Man möchte gar nicht große Wünsche haben. Man möchte irgendwann nur mal wieder Gesundheit. Und dann hat man den Ersten, der einigermaßen gesund ist, dann wird der Zweite wieder krank. Da könnte man manchmal irre werden. Wir beten, 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 Herr, hilf dir, dann hilft er denen. Und kaum sagen wir, danke, Herr, dass du eingegriffen hast, klingelt das Handy schon wieder. Du, der Onkel Fritz ist im Krankenhaus, Herzinfarkt. Denkt man manchmal, Mensch, was ist denn hier los? Und manchmal kann man alles hinschmeißen. Manchmal sagt man, Herr, ich am liebsten dieses Handy ausmachen, Stecker rausziehen, alles weg. Und vielleicht bist du momentan in so einer Situation. Vielleicht bist du müde, dein Leben zu tragen, da wo du bist. Wisst ihr, Gott mutet uns ja auch einiges zu. Er könnte einmal so machen und es wäre alles anders. Aber er lässt uns oft in diesen Dingen drin. Und das ist eine Anfechtung. Dass wir wissen, Herr, ich weiß, du kannst alles ändern. Aber er tut es manchmal nicht. Und sehr oft nicht. Zumindest nicht so, wie wir wollen. Und dann kann man wirklich manchmal müde werden, dass man sagt, du, ich will gar nichts mehr hören. Worin können Kinder Gottes noch müde werden? Und jetzt müssen wir ganz ehrlich miteinander sein. Jetzt werden vielleicht einige Fromme, die hier drinnen sitzen, sagen, nö, das ist bei mir noch nie der Fall gewesen. Viertes Buch Mose, Kapitel 21, Vers 5. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es von dieser elenden Nahrung, diesem Manna. Was war denn da passiert? Die hatten nichts zu essen. Was macht Gott ein Wunder? Die kriegen jeden Tag Manna. Das war so ein Honigbrot. So. Und irgendwann sagen sie, uns ekelt von diesem Brot. Ich kann das Brot nicht mehr. Jesus sagt einmal, er ist das Brot vom Himmel, das wahre Brot vom Himmel, sagt er im Neuen Testament. Damit bezieht er sich auf das Manna. Mit anderen Worten, neutestamentlich diese Bibelstelle umgesetzt heißt, ach, dieser Jesus, der nervt mich. Oh, sagst du, so kann ein frommer Mensch nicht reden. Die Israeliten haben es wenigstens auf den Punkt gebracht. Bist du schon mal genervt gewesen von dem Leben mit Christus? Oh, sagst du, nein, bleib mal ein bisschen still. Kann das sein, wenn Gott anfängt, dein Leben aufzuräumen, dann hast du das Gefühl, so ich räume jetzt mein Leben auf und dann kommt die Sonne und dann räumst du dein Leben auf und es wird immer dunkler. Du kommst in immer mehr Schwierigkeiten hinein. Du denkst, was ist denn los? Ich ordne mein Leben und ich kriege eine auf der anderen, ich kriege nur noch Schläge. Also Jesus, was ist mit dir los? Wisst ihr, wir können müde werden in unserer Beziehung zu Christus. Dass wir einfach sagen, du Herr, ich kann einfach nicht mehr. Und ich möchte auch nicht mehr. Und das Schöne ist, wenn wir so ehrlich reden, Jesus hält das aus. Du sagst, du mein Kind, ich kenne dich. Ich weiß, dass du momentan in dein Leben durchgepeutelt wirst. Und du hast recht, was du mir vorwerfst, ich könnte dich sofort rausholen. Kein Thema. Aber ich tue es nicht. Und wisst ihr, Glauben bedeutet, ein Wagnis einzugehen, dass wir einen Gott vertrauen, der so unglaublich viel größer ist, als wie wir ihn greifen können. Und das ist unsere Not, die wir haben. Wir glauben, Gott zu verstehen und Gott sagt, du hast gar nichts verstanden. Du kannst mich nicht greifen. Ich bin zu groß. Und dann kommen wir an unsere Grenzen. Wir sagen, ja, aber Gott, ich hatte gedacht. Und Gott sagt, ja, du hattest gedacht. Aber ich bin anders. Und egal, ob du 10 Jahre in der Nachfolge bist, 20, 30, 40, 50, 70, dieser Gott ist zu groß. Der ist so groß, dass wir uns in der Ewigkeit an ihn nicht satt genug gucken können. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wir werden die Ewigkeit mit Gott zusammen sein und wir werden immer wieder staunen, wie er ist. Und das hört nie auf. Dieser große Gott, der ist zig Nummern zu groß für uns. Und da können wir trotzdem müde werden. Dass wir verzweifeln an Gottes Art. Ja, und wir alle haben ja auch eine Seele, das seelische Leben. Hebräer 12, Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. In euren Seelen ermattet. Der Hebräerbriefschreiber schreibt nicht an Ungläubige, der schreibt an Gläubige. Und was kann passieren bei einem Gläubigen? Dass er in der Seele ermattet. Und vielleicht ist deine Seele ausgetrocknet. Vielleicht bist du völlig platt. Vielleicht sagst du, ich kann nicht mehr tragen. Ich kann keine Not mehr tragen. Oder vielleicht hast du dir vorgenommen, gewisse Dinge mit Gottes Hilfe in den Griff zu bekommen und du kriegst sie nicht im Griff. Du rufst, du betest, tust, du machst und deine Seele ist müde vom Rufen. Das kann sein. Das ist etwas, was Christen betrifft. Steht in Hebräer 12, Vers 3. Das ist die Gefahr, dass unsere Seele ermattet. Und was hat das für Folgen? Der zweite Punkt in dieser Predigt. Was hat denn das für eine Folgen, wenn wir Müdigkeit haben und dann so schlafend durchs Leben gehen, wie dieser Mensch dort auf diesem Foto? Matthäus 13, Vers 25. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Dieses Gleichnis vom Acker. Wann ist der Feind gekommen? Als sie wach waren? Nö, als sie schliefen. Wann greift der Teufel uns an? Wenn wir kaputt sind. Wenn wir platt sind. Wenn wir nicht mehr können. Wenn wir am Boden liegen. Der Teufel ist ein ganz unfairer Sparringspartner. Der kämpft mit den miesesten Tricks, die es gibt. In der Boxersprache würde man sagen, das ist ein dreckiger Boxer. Der boxt nicht nach den Regeln. Das ist ein ganz dreckiger Boxer. Und da ist er Weltmeister. Und wisst ihr, wenn wir meinen, der Teufel verhält sich so, wie wir denken, dann haben wir schon verloren. Der ist raffiniert. Oh, der ist raffiniert, das sage ich euch. Der hat mittlerweile über 6000 Jahre die Menschen studiert. Und davor war er in der Ewigkeit als geschaffener Engel Gottes. Der war vor dem Thron. Er war ein Cherub, ein Cherubim. Ein Engel, der für die Gerechtigkeit Gottes gesorgt hat. Denk nicht, dass der dumm ist. Wenn du das denkst, dann bist du dumm. Der ist raffiniert, ausgefuchst, ohne Ende. Und Der Einzige, der ihn bremsen kann, ist Christus. Aber wann kam der Feind und hat Unkraut gesät? Beim Schlafen. Sieh mal, wenn wir einschlafen geistlich, dann kommen wir ans Grübeln. Ist das alles wahr? Wir lesen die Bibel nicht mehr und fangen an, nicht mehr die Gemeinschaft zu besuchen. Wir gehen nicht mehr in Gottesdienst, in die Erbauungsstunden. Wir sind nur noch für uns. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann schlafen wir. Und was passiert? Dann kommt der Teufel. Na, meinst du, ob das alles richtig ist mit Jesus? Nee, hast du auch recht, stimmt. Mir geht's auch richtig dreckig. Ja, und? Wo ist er denn überhaupt? Ja, ist ja gar nicht da. Und dann kommt seine größte Giftwaffe, Selbstmitleid. Mich ruft keiner an. Mir sagt keiner ein gutes Wort. Niemand ist für mich da. Och ja. Tante Gertrud hat ein großes Schild gehabt. Selbstmitleid ist Gift. Das müssten wir uns eigentlich auf unsere Bibel und auf unser Herzen aufschreiben. Und dann drehen wir uns so schön im Karussell des Ich-Seins. Ja, so wie ich leide, leidet keiner. Und die Probleme, die ich habe, hat keiner. Und so oft, wie ich angegriffen werde, wird keiner angegriffen. Und meine Krankheit ist viel schlimmer als eure. Und wisst ihr, dann denken wir manchmal, dann fühlen wir uns so wohl. Wir haben das Problem, dass wir uns in unserem Selbstmitleid so gerne ahlen. Ja? Und wenn dann Leute nicht kommen und sagen, ach meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, du bist aber auch ein Geplagter, dann sind wir böse. Keiner ruft mich an. Vergiss diese Sachen. Selbstmitleid ist Gift, merkt ihr das? Und wisst ihr, was noch passiert, wenn man so schlafend durchs Christenleben geht? Im Alten Testament gab es einen Mann, der wurde genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wer war das? Yes, David. Und da gab es ja mal eine Situation im Leben von David, mein lieber Scholli, da ist er ziemlich in Sünde gefallen. Und der Grund, den lese ich uns vor, 2. Samuel 11, Vers 1. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Da ist der Tod im Topf. David war ein König, ein Kriegsführer. Wo hätte er sein müssen? Mit seinen Leuten unterwegs im Kampf. Wo ist er? Zu Hause und sonstig. Und da passiert die Sünde mit Bathseba. Geschwister, und ich sage euch eins, wenn wir schlafen und uns auf die faule Haut setzen, dann sind wir kurz davor zu fallen. Tante Gertrud hat immer gesagt, ausruhen tun wir im Himmel. Und hat sie recht gehabt. Manche Christen denken, ach du, ich bin jetzt schon 30 Jahre danach, 40 Jahre, ich bin jetzt schon 60, 70, 80, sollen mal andere. Und dann erzählen sie ihre alten Kamellen und so. Ich musste schon manchen älteren Bruder und manche ältere Schwester sagen, du, das ist schön, was ich von dir höre, aber das sind alles Erlebnisse von 1960, 70 und 80. Und heute, 2019, 18, 17, 16, hättest du nichts mehr zu sagen? Gucken die manchmal. Kennt ihr das Gleichnis? Ich erzähle es nochmal. Da war ein junger Mann, der hat für Jesus gebrannt. Und der besucht einen alten Glaubensbruder und sagt, erzählt ihn auf der Straße, Traktate verteilt, Menschen sich bekehrt und so. Und so der ältere Mann guckt und sagt, ach ja, mein Junge, ich komme gleich mal wieder. Und dann geht er auf seinen Boden da oben, holt eine große Kiste vor und stellt sie da auf den Tisch, macht sie auf. Der Junge sagt, was ist denn los? Ja, hier waren meine ganzen Notizen drin, was Gott alles so getan hat. Und die Mäuse haben es aufgefressen. Die Mäuse haben es aufgefressen. Wisst ihr, das zählt nicht, was du letzten Monat mit Jesus erlebt hast. Letztes Jahr oder in 10 Jahren. Das ist alles Vergangenheit. Was erlebe ich heute mit Jesus? Was hast du heute mit ihm erlebt? Das ist schön, wenn du vor 10 Jahren Menschen zum Glauben geführt hast und große Erkenntnisse gesammelt hast im Studium. Alles toll. Aber heute, 29.09.2019, was hast du heute mit Jesus erlebt? Nichts. Gestern? Nichts. Davor die Woche? Nichts. Wisst ihr? Denkt an David. Als er zu Hause blieb, wisst ihr, jetzt haben wir ja draußen nicht so ein schönes Wetter. Und dann bietet sich das hier an, man ist von Montag bis Freitag in Gange und Samstag vielleicht auch noch ein bisschen, dann kommt der Sonntag. Und dann guckt man raus, im Sommer ist die große Gefahr, oh, die Sonne scheint. Jetzt grillen und schwimmen gehen. Ist doch eigentlich cooler als die Gemeinde, oder? Nächsten Sonntag können wir auch nochmal hingehen. Und jetzt regnet es draußen. Ach, man sagt sich, oh, jetzt alles so kalt. Jetzt könnte ich mir eine schöne Decke holen, einen heißen Kakao, ein paar Kekse. Und dann gucke ich mir, chill ich mal ein paar Filme an. Ist doch viel cooler, als in dieser Gemeinde zu gehen. Lasst uns ja darauf aufpassen, dass wir da nicht einschlafen. Was sind die Folgen der Müdigkeit? Schädigung des Glaubens und der Liebe. Unser Glauben wird Probleme kriegen, wenn wir einschlafen. 1. Thessalonicher 5, Vers 8, da sagt Paulus, wir aber, die den Tag gehören, wollen nüchtern sein und angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und den Helm mit der Hoffnung des Heils. Nüchtern sein, wachsam sein, was passiert? Man hat dann den Brustpanzer des Glaubens. Wenn ich nüchtern bleibe und wachsam bleibe, dann bin ich im Glauben, bleibe ich gesund. Und die Liebe, die ist auch okay. Und der Helm mit der Hoffnung des Heils. Wisst ihr, Christen, die nicht mehr mit Jesus richtig unterwegs sind, die eingeschlafen sind, die stellen mir oft die Frage, bin ich überhaupt wiedergeboren? Ist immer das Gleiche. Komme ich wohl an? Hast du schon mal jemanden gefragt, der für Jesus brennt, ob der ankommt? Kann es sein, dass du Zweifel hast, ob du gerettet bist oder Zweifel hast, dass du im Himmel kommst, weil du eingeschlafen bist? Dann liegt es aber nicht an Jesus, dann liegt es an deinem Einschlafen. Was mir auch nochmal wichtig geworden ist, was die Folgen sind von dieser Müdigkeit, das lesen wir in Lukas Kapitel 12, Vers 35 und 36. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf den Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, ihn sie sogleich aufmachen können. Wie wird der Herr Jesus dich empfangen können? Entschuldigt jetzt diese ein bisschen Straßensprache, aber pennend oder brennend? Pennend oder brennend? So, wenn Jesus wiederkommt, so muss er dich erstmal aufrütteln vor der Entrückung. Hallo! Das macht er nicht. Nur die bereit waren, Matthäus 25, nur die bereit waren, ging mit. Betest du überhaupt noch für die Wiederkunft Jesu? Wir sagen, oh, die Endzeit, die ist kurz vor der Tür, der Antichrist mag schon da sein und Jesus kommt bald wieder. Beten wir aber dafür? Gehen wir abends mit dem Bewusstsein, legen wir uns hin und sagen, Herr Jesus, ich werde mich tierisch freuen, wenn du heute Abend wiederkommst. Komm doch heute Abend wieder. Ich erwarte dich. Ich freue mich, bei dir zu sein. Aber die Frage ist, warum wollen wir, dass Jesus uns abholt? Ist es die Sache, und jetzt müssen wir ganz ehrlich sein, hast du dein Leiden satt und denkst, ach, dann bin ich wenigstens gesund und dann habe ich keine Geldsorgen mehr. Das sollte nicht der Grund sein. Der Grund sollte Jesus selbst sein. Nicht das, was er tut, er selbst. Sehnst du dich nach den Gaben oder nach dem Geber? Das ist ein Unterschied. Hast du eine Sehnsucht? Wisst ihr, was Himmel ist? Himmel ist Jesus. Manche fragen, was wird denn da alles sein? Das interessiert mich überhaupt nicht. Goldene Straßen und das interessiert mich, den Quatsch will ich gar nicht haben. Große Perlentor, die können sie meinetwegen verschrotten, interessiert mich gar nicht. Jesus ist der Himmel. Ich freue mich auf ihn. Wie es da sein wird, interessiert mich nicht. Ich weiß, dass es unglaublich sein wird. Warum? Weil er da ist. Das langt. Und was er dann zusätzlich will, ist schön, gibt es ein paar Sachen auch, aber interessiert mich nicht. Das ist alles Beiwerk. Was interessiert mich? Goldene Straßen, die können Sie da meinetwegen auch wegnehmen. Das interessiert mich alles nicht. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte bei ihm sein. Und das langt. Wenn das nur in der Bibel stehen würde, die Ewigkeit bedeutet, bei Jesus zu sein. Jawohl. Brauche ich die ganzen anderen Kapitel nicht. Das ist so ein Zusatz. Nicht schlecht, aber ja. Interessiert mich nicht. Also, ich spreche von mir. Wenn es dich interessiert, freue ich mich für dich. Aber für mich ist das nicht wichtig. Offenbarung 2, Vers 4. aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wisst ihr, was passiert, wenn wir einschlafen? Wir haben nicht mehr die erste Liebe. Ich habe eine super Definition für das Verlieren von der ersten Liebe. Hör genau zu. Einst war es ihnen ein unbegreiflich großes Wunder, dass Gott gerade sie begnadigt, befreit, angenommen und in den Dienst gestellt hat. Nun ist es Gewohnheit. Liebe und Dank haben sich abgekühlt. Ja, das ist die erste Liebe verlassen. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, Geschwister? Das ist ein Zeichen, wenn wir schlafen. Wir haben so viele Dienste noch in der Gemeinde, die getan werden müssen. Und manche schlafen. Kannst du dich noch an den Tag erinnern deiner Bekehrung, wo du die ganze Welt bekehren wolltest? Wo du unterwegs warst für Jesus? Und heute? Ach, muss schon wieder in die Stunde. Kinderstunde schon wieder halten. Ich muss aufbauen. Ich muss predigen. Ich muss Moderation machen. Weißt du, wenn du diese Einstellung hast, dann sage ich dir es ins Gesicht: Bleib zu Hause. Brauchen wir dich nicht. Und Jesus schon gar nicht. Wisst ihr, wie wir denken müssen? Herr Jesus, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass ich die Stühle stellen darf. Für dich. Herr Jesus, das ist doch nicht dein Ernst, dass ich als Frau einen Kuchen backen darf für dich. Ich darf das tun in der Gemeinde. Ich darf aufbauen, ich darf predigen. Das ist für mich das größte Wunder, dass ich predigen darf. Wer bin ich denn, dass ich über Gott was sagen kann? Das ist für mich das größte Wunder, dass Gott so eine Schwächlinge, wie ich es bin, unwürdige Menschen gebraucht, um von ihnen zu erzählen. Wer bin ich denn, dass ich über Jesus reden darf? Alles, was ich rede, kommt ja nicht an ihn ran. Nicht. Noch nicht mal 1%. Ich kann noch so schön reden, es trifft nichts. So herrlich ist er. Und trotzdem sagt er, du darfst trotzdem reden. Ich darf reden. Nicht, ich muss reden. Ich darf reden. Kann das sein, dass in deinem Dienst diese fehlende Liebe wieder füllt? Wie kommst du hinein in die Stunde? Ich muss in die Stunde oder ich darf in die Stunde? In diesem Moment, wo wir hier so schön alle gemütlich sitzen, sind in anderen Ländern Menschen, die halb totgeschlagen werden, die in elendigen, dreckigen Gefängnissen sind, die schon seit Wochen nichts Vernünftiges getrunken und gegessen haben, die keine Bibel haben, die jeden Tag auf die Fresse kriegen, die zusammengeschlagen werden. Und die würden sich sehen, ein Lied zu hören, nur zu hören, geschweige mitzusingen. Und wir kriegen das alles vom Herrn fast schon vor die Füße gestellt und schlafen fast ein. Wie kommen wir denn raus? Wie kommen wir denn aus diesem schlafenden Zustand raus? 1. Korinther 14, Vers 40 und Vers 30. Da sagt Paulus etwas ganz Wichtiges. Aber alles geschehe anständig und in Ordnung, und Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wisst ihr, warum wir so viele Probleme haben und einschlafen? Weil wir so viele Dinge ungeordnet in unserem Leben haben. Und das ist nicht Gottes Schuld, das ist deine Schuld und meine Schuld. Das sind oft die Probleme. Zum Beispiel in staatlichen Dingen. Römer 13, Vers 7. Gebt allem, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, die Furcht gebührt, Ehre, die Ehre gebührt. Fang doch an, dein Leben zu ordnen. Manche sagen, ja, ich bin eingeschlafen. Ja, warum? Weil du dein Leben nicht ordnest. Du weißt genau, es gibt Dinge in deinem Leben, die nicht richtig sind. Und du schiebst sie seit Jahren vor dich her und sagst, ja, manana, 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 manana. Nicht manana, die Bibel kennt kein manana, die Bibel kennt nur ein heute. Du weißt gar nicht, ob du morgen da bist. Das ist eine Selbstüberschätzung von unserem Leben, dass wir sagen, ja, das mache ich nächste Woche. Nächste Woche? Du weißt noch nicht mal, was in der nächsten Stunde ist. Dann gibt es noch etwas. Römer 12, Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Kann das sein, dass in deinem Leben Müdigkeit hineingekommen ist, Frustration, Lauheit und Trägheit, weil du Streit hast mit Menschen und nicht bereit bist, das zu ordnen? Da steht, so viel es möglich ist. Es gibt manchmal Dinge, die können wir nicht ordnen. Wenn der andere nicht will, will er nicht. Wir können uns anbieten, wenn er nicht will, aber wir sind frei. Gibt es irgendjemand in dein Leben, den du festhältst, mit Rache, mit Vergeltung? Gibt es einen Menschen, wo du Magenschmerzen bekommst, wenn du für ihn betest? Genau das ist dein Untergang. Und fang an, nicht morgen, heute, diesen Menschen loszulassen. Im Namen Jesu. Gib ihn bei Jesus ab. Quäl dich nicht mit Dingen, die du nicht verändern kannst. Du sagst jetzt, wenn du das wüsstest, was der gemacht hat, das weiß ich alles nicht. Das sehe ich auch nicht. Ich weiß aber nur eins, dass du denjenigen nicht ein Millimeter verändern kannst. Aber Jesus kann ihn verändern. Was quälst du dich mit Dingen, die du nicht kannst? Gib ihn ab. Sag, Jesus, dein Fall. Sieh mal, wenn du loslässt, was passiert? Du hast eine offene Hand. Wenn du festhältst, hast du eine Faust. Wir sollen aber nicht den anderen die Faust geben, sondern die Hand reichen. Wenn du loslässt, bist du fähig, auch etwas zu nehmen. Viele Christen lassen nicht los und können von Gott nichts nehmen. Nur der selbst loslässt, kann von Gott empfangen. Das ganze Geheimnis. Und du sagst jetzt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das weiß Jesus alles. Ich habe ja nicht gesagt, dass du das machst. Du sollst zu Jesus hingehen. Du sollst sagen, Herr, ich kann das nicht, aber ich gebe es trotzdem dir ab. Und dann macht er das. Das ist so wichtig, dass wir mit Menschen, so viel an uns liegt, Frieden haben. Dann ist es auch wichtig, dass wir gerade als Verheiratete vernünftig mit unseren Ehepartner umgehen. Es gibt manche Männer, auch Frauen, die sind in ihrer Gemeinschaft ein kleiner Teufel. Das sollten wir nicht sein. Wir sollten Jesus ähnlich sein. Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, als den weiblichen und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Viele Männer können nicht beten, vollmächtig beten, weil sie Streit haben zu Hause mit ihrer Frau. Ich kenne Männer, die predigen hier gewaltig und was weiß ich nicht alles. Und zu Hause ist die Hölle. Ich kenne Männer auch, die gehen von Stunde zu Stunde, halten große Bibelvorträge und was weiß ich, und zu Hause ist die Hölle. Und das ist etwas, was der Herr nicht will. Der Herr will, dass es klar ist, dass wir in einer Ehrlichkeit miteinander reden. Weißt du, wenn du zu Hause in deiner Familie keinen Frieden hast, dann kannst du woanders auch keinen Frieden geben. Das ist so. Du kannst mit schmutzigen Händen den anderen nicht sauber machen. Probier das mal. Nimm mal deine Hände, nimm mal ein paar Kohlen und dann fass mal jemand an mit einem weißen Hemd. Wünsche dir viel Spaß. Der haut dir eine hinter die Ohren. Wir müssen gereinigte Hände haben, um den anderen zu helfen. Und das müssen wir uns vom Herrn Jesus schenken lassen. Vielleicht ist in deiner Ehe momentan dicke Luft. Warte nicht lange, geh ins Gebet und sag, Herr Jesus, unser Leben muss sich ändern. Wisst ihr, wo Ehepaare am besten aufgehoben sind? Soll ich euch das mal zeigen? Hier. Das ist dein Platz, wenn du verheiratet bist. Und am Kreuz. Und am Kreuz sind wir alle, ich hoffe, so groß mit Hut. Je weiter wir uns entfernen, desto größer werden wir. Und am Kreuz bin ich klein, schwach, hilflos, erbärmlich. Genau da will der Herr mich haben. Wenn ich unter dem Kreuz bin, dann sehe ich meine Nächsten, meine Frau, meine Kinder und wer es auch ist, mit anderen Augen. Weil wenn ich da am Kreuz hochschaue, dann sagt mir dieses Kreuz, Christian Rosenberg, du hast mich umgebracht. Etwas Schöneres als Jesus, etwas Herrlicheres als Jesus gibt es nicht. Aber meine Sünde haben mit dazu beigetragen, dass ich sterben muss. Und wenn ich das einmal verstehe, wer bin ich denn überhaupt? Ich will jemand anders irgendwie abrichten? Was meinst du, wenn Jesus das mit mir machen würde? Das ist der Schlüssel. Und es gibt noch etwas, wo wir eingeschlafen sind oder etwas, wo der Teufel ganz gerne den Schlüssel rumdreht. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10. Denn eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von den Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Nichts gegen Geld, das brauchen wir alles. Du darfst auch viel verdienen, wenn das korrekt ist, überhaupt kein Problem. Aber wenn das Geld dich bestimmt, dann ist es dein Götze. Ich kenne manche Leute, die haben falsche Prioritäten in ihrem Leben. Die haben genug zu essen und zu trinken, aber setzen sich nicht für das Reich Gottes ein, weil sie noch mehr machen möchten. Und dann haben sie keine Zeit mehr. Du, ich würde gerne kommen in die Morgenstunde, aber ich habe abends noch Termine. Ich würde gerne dahin kommen, aber da kann ich nicht. Ich muss da noch hin. Ich muss hier noch machen und da noch machen. Und eines Tages sterben sie. Und dann? Tja, dann haben sie keine Zeit mehr, was zu verändern. Lieber Mann, liebe Frau, die du so denkst, hast du wirklich im Gebet den Herrn Jesus deine Sache hingelegt? Hast du gesagt, Herr, ich möchte das nur dann tun, wenn ich noch genügend Zeit habe für dich? Mir ist es nicht so wichtig, ob mein Bankkonto groß wird. Mein Himmelskonto muss groß sein für dich. Ich möchte lieber weniger verdienen, aber mehr Zeit für Christus haben, als viel zu verdienen und keine Zeit mehr für ihn haben. Du nimmst eines Tages von dem Ganzen sowieso nichts mit, außer Schuld. Und das bleibt hier. Und eines Tages auch deine Kinder, die fressen die Motten, auch mein Haus, wunderbar, schönes Auto, das wird eines Tages alles von Motten zerfressen. Das ist alles wertlos für die Ewigkeit. Und das muss uns bewusst werden. Ich habe damals ein Angebot bekommen, das war echt super. Da hätte ich ganz viel verdienen können. Wahrscheinlich das Dreifache, was ich jetzt verdiene. Und dann habe ich eingefragt, was ist die Bedingung? Ja, die Bedingung ist, Herr Rosenberg, dass Sie ungefähr 280 Tage im Jahr nicht da sind. Sie haben Bedenkzeit, brauche ich nicht. Sie wissen gar nicht, was ich Ihnen anbiete, interessiert mich gar nicht. Warum haben Sie sich entschieden? Ich habe keine Zeit mehr für Gott. Ich habe keine Zeit mehr für meine Familie. Ich habe keine Zeit mehr für die Gemeinde. Vergessen Sie es. Wissen Sie, was ich Ihnen da anbiete? Interessiert mich nicht. Wissen Sie, was Jesus mir anbietet? Das ist etwas ganz anderes. Du wirst es später im Himmel nie bereuen, dass du irgendwie da Abschnitte gemacht hast. Du wirst es nur bereuen, dass du Abschnitte gemacht hast. Eines Tages wird das Spiel umgedreht. Vielleicht bist du hier der Dumme. Das kenne ich bei mir auch, dass Leute manchmal denken, der hat eine Macke. Lass sie doch reden. Was interessiert mich Menschen? Die reden heute lang und morgen sind sie tot. Mich interessiert, was Jesus sagt. Ich stehe eines Tages ganz allein vor ihm. Und Masken sind da sowieso alles unwichtig. Da ziehen wir blank. Das ist nichts mehr, wo wir uns verstecken können. Da sind wir ganz offenbar wie ein Buch. Und da möchte ich Ihnen in die Augen gucken und möchte sagen, ich war manchmal ein Idiot, Herr Jesus. Ich war ein unglaublich schwer erziehbares Kind in deinem Reich. Aber ich habe alles, was ich versucht habe, versucht so zu tun, damit du Freude hast. Das möchte ich sagen, von Herzen. Und nicht heucheln, das gibt es da oben sowieso nicht. Und dann ist etwas Wichtiges, dass wir 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, auch und gerade wir als Christen ausleben. Da steht nämlich, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, in Klammern, und seine Schwester, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er gesehen hat. Ein neues Gebot, das gebe ich euch, dass ihr hasst einander, wie ich euch hasse. Das steht da nicht. Dass ihr liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Aber wie sieht das aus? Wisst ihr, ich habe nichts gegen neue Programme und ich habe auch nichts, dass man sich Gedanken macht, wie man Menschen erreicht. Aber wenn wir es denen nicht vorleben, dann haben wir den Leuten nichts zu sagen. Die Leute beobachten uns und sagen, ja, wie seid ihr Christen denn untereinander? Dann haben wir Probleme und Schwierigkeiten und wie gehen wir miteinander um? Helfen wir oder sind wir nur fromme Schwätzer? Ich war letzte Woche jemanden besuchen im Gefängnis. Und ich bin da reingegangen, ich war viel zu früh da. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt erstmal warten. Da war eine Frau, die guckte mich so an mit ganz liebenden Augen und sie sagt, Herr Rosenberg, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Ich sage, ja, ich bin eine halbe Stunde zu früh. Ich sitze hier auf der Bußbank. Nein, ist schon alles gut. Ach, wissen Sie was? Ich rufe den. Dann hat die den gerufen, das habe ich noch nie erlebt. Du kriegst beim Besuch nicht jemand noch eine halbe Stunde vor. Die ziehen der Zeit ab. Und dann kam die Person. Und dann haben wir uns gefreut, uns zu sehen. Und ich habe gemerkt, dass diese Person immer gewartet hat, dass ich irgendwas Christliches oder Geistliches sage. Das habe ich nicht getan. Ich habe diesem Menschen einfach gezeigt, dass ich ihn liebe, so wie er ist. Nicht wie er sein sollte. Ich liebe ihn so, wie er ist. Und so nehme ich ihn an. Und wir haben Spaß gehabt. Wir haben gelacht da drinnen. Und plötzlich ist die Person angefangen und hat mit mir geredet, was die Gemeinde macht. Ob auch die Familie und das Wort kommt. Da wäre ich fast vom Stuhl gefallen. Und dann bin ich auf den Zug aufgesprungen und habe gesagt, bevor ich gehe, bete ich mit dir. Gerne. Haben wir gebetet. Habe ich ihn so, wie er ist, in Jesu Hand gelegt. Wisst ihr, das ist Christsein. Nicht, weil ich das tue, sondern so müssen wir reagieren. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir sie lieben. Dass wir selbst Menschen sind, die getragen werden. Gott macht müde Christen munter. Wir müssen zu unserer Müdigkeit stehen. Wir müssen uns nicht bei den anderen hinsetzen und ihnen irgendwie eine Geschichte erzählen. Wir müssen sagen, ich kann dich auch nicht verstehen, aber ich bleibe einfach bei dir. Wisst ihr, ein anderer Bruder, der hat jetzt erst innerhalb von 3 Monaten 2 Schwagers zu Grabe tragen müssen und hat noch ein todkrankes Kind. Da weiß man manchmal gar nicht, was man sagen soll. Wisst ihr, was ich geschrieben habe? Und das meine ich ernst. Ich habe gesagt, ich begleite dich schweigend, weinend vor dem Herrn. Das habe ich denen geschrieben. Kein frommen Spruch, von oben herab, wichtig. Nein, ich habe gesagt, ich begleite dich schweigend, weinend vor meinem Herrn. Und all mein Frust und all mein Verzweifeltsein für diesen Bruder und für seine Familie lege ich im Gebet vor dem Herrn und sage, Heiland, erbarm du dich über den. Wisst ihr, was wir oft machen? Wir kommen in Situationen und dann sind wir die frommen Klugscheißer. Und dann machen wir mehr kaputt, als wir eigentlich heile machen. Wisst ihr, wir müssen uns nichts vormachen. Gott macht müde Christen munter. Und dann ist etwas Wichtiges, dass wir zum Schluss nochmal sehen, in Nehemia 1, die Verse 5 bis 11. Ich lese uns jetzt mal ein paar Verse. Und er sprach, ach Herr Gott des Himmels, so großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Dieners hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Diener, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Nehemia betet das dort. Und das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen Buße. Wir müssen zum Herrn hingehen und müssen sagen, Herr Jesus, ich muss es dir bekennen. Das Supertalent anzusehen oder irgendwas anderes war mir wichtiger, als in die Stunden zu kommen. Ich muss es dir bekennen, dass ich immer nur Ausreden finde. Und ich muss es dir bekennen, dass ich meine Prioritäten falsch gesetzt habe. Und nicht mit den anderen zeigen. Und die Frage ist, ob ein Mensch auch zu mir kommt. Wenn er zu mir kommt, was ich dann mache? Abkanzeln, da braucht er mich nicht. Das in der Welt, das brauchen wir nicht. Das kann die Welt viel besser. Aber Christen sind Menschen, die sich gegenseitig stützen und sich gegenseitig lehnen an das Lamm. Als damals im Alten Testament in der Stiftshütte, als dort steht und sie lehnten sich. Das heißt, derjenige, der gesündet hat, der musste ein Lamm nehmen und musste seine Hände auf ihn legen. Stütze sich. Das steht wörtlich im Hebräischen, nicht das Wort stützen, sondern sich auflehnen, anlehnen. Das heißt, mit der ganzen Last seines Seins auf das Opfer. Und genau das müssen wir mit Jesus machen. Wir müssen uns völlig und ganz in seine Arme werfen und den anderen mitnehmen. Und das Letzte, was uns wieder neu hilft, aus dieser Müdigkeit herauszukommen. Geschwister, und das ist wichtig. Wisst ihr, das, was wir betrachten, das prägt unser Leben. Und die Frage ist, wen betrachten wir? Wisst ihr, unser Problem ist, wir betrachten uns, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und die Menschen um uns herum. Das alles können wir auch machen. Aber unsere Hauptaufgabe, Hebräer 12, Vers 1 bis 3, Deshalb lasst uns nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Wörtlich steht eigentlich wegschauen von allem anderen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wenn wir ihn betrachten, werden wir nicht müde. Das sagt hier das Wort. Weißt du, was du wieder brauchst? Einen festen, intensiven Blick auf Jesus. Und wenn ich das mal so sagen darf, das Herz Gottes ist hier. Weißt du, und wenn du hier nicht liest, wenn du dich nicht hier verliebst in dieses Buch, dann wirst du die Geheimnisse in Gott nie kennenlernen. Je mehr du dieses Buch liebst, desto mehr wirst du Christus lieben, weil er sich hier offenbart. Wisst ihr, wir lesen manchmal so oberflächlich die Bibel. Wir schlagen sie auf und ja, müsst ihr die Bibel lesen. Merk es dir immer wieder neu. Ich werde nicht müde, euch das immer wieder zu sagen. Das nächste Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, dann mach es mal so und sag, Herr, ich halte dein Herz, ein Stück weit deines Herzens in meiner Hand. Und gleich, wenn ich aufschlag, dann lässt du mich hineinschauen in dein Herz. Und das, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, was du mir jetzt zu sagen hast und dass ich das darf. Weißt du, dann wird das Bibellesen anders als eine Pflichtlektüre. Ich wünsche mir von Herzen, Geschwister, dass wir wieder neu nicht so durchs Leben gehen, sondern aufrecht. Christen, und jetzt passt gut auf, Christen dürfen aufrecht durchs Leben gehen, weil Jesus hingerichtet wurde. Weil Jesus hingerichtet wurde, darfst du aufgerichtet durchs Leben gehen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.